Warum 90% aller Verhandler schlecht sind und es nicht merken. Stell dir vor, du verlierst bei jeder Verhandlung Geld und merkst's nicht mal. Und genau das passiert jeden Tag, selbst bei erfahrenen Führungskräften. Und heute zeige ich dir, warum das so ist und wie du aufhörst, zu den 90% zu gehören. Ich erinnere mich an eine Verhandlung. Die lief nach außen perfekt, Einigung erzielt, Hände geschüttelt, alle zufrieden und trotzdem war da dieses Gefühl. Irgendwas stimmt hier nicht. Und Monate später wurde klar, die Verhandlung hat mich mehr gekostet, als sie mir gebracht hat. Und genau das ist der Punkt. Schlechte Verhandlungen fühlen sich oft gut an. Es ist wie, vielleicht kennst du das Eisbergmodell, wie bei einem Eisberg. Du siehst nur die Spitze, den Handschlag, die Einigung, das gute Gefühl. Aber unter der Oberfläche, da liegen verpasste Chancen, unausgesprochene Interessen und stille Spannungen. Ja, und genau daran scheitern Verhandlungen. Nicht oben, sondern darunter. Ja, stell dir vor, du gehst in eine Werkstatt. Ein Schreiner steht dort, ruhig, präzise, jeder Handgriff sitzt. Und jetzt sagt jemand, ich bin auch Schreiner. Aber er hat's nie gelernt, nie geübt, nie Feedback bekommen. Du würdest sofort merken, das funktioniert nicht. Und beim Verhandeln ist es anders. Die meisten Menschen glauben, sie seien gute Verhandler. Und genau das ist die Illusion. Die meisten Menschen verhandeln nur auf Autopilot. Und dieser Autopilot ist unfassbar gefährlich. Stell dir mal vor, du sitzt in einem Auto, du fährst schnell, du kommst voran, aber du merkst gar nicht, dass das Lenkrad ganz leicht nach rechts zieht. Kilometer für Kilometer entfernst du dich von deinem eigentlichen Ziel. Und genau so wirkt dein Verhandlungsautopilot. Er fühlt sich richtig an, bringt dich aber oft genau in die falsche Richtung. Viele Verhandlungen scheitern nicht an der Strategie. Zur Strategie haben wir auch schon eine Folge zusammen gehört, wenn du geschaut hast. Ansonsten Backtracking, nochmal in den alten Folgen gucken. Aber da merkst du auch, Strategie ist super wichtig, aber viele Verhandlungen scheitern nicht an der Strategie. Man braucht sie, aber viele Verhandlungen scheitern an der emotionalen Steuerung. Einige Menschen sind zu hart, andere sind wiederum zu nachgiebig. Das hat auch was zu tun mit unserem Wesen. Es gab Studien, die mal untersucht haben, wie wir Menschen so drauf sind beim Verhandeln. Ja, und da gibt's die, wurde unterschieden unter den Optimizern und den Satisfizern. Kannst dich ja mal selbst kurz einordnen. Ja, ein Optimizer, das ist, für einen Optimizer ist es so, wenn ihr freitagsabends Mensch ärger dich nicht spielt und die Person wird Zweiter, ist Wochenende für die Person gelaufen. Ja, das sind die, die immer noch mal einen Ticken mehr wollen, die Optimizer. Und die sagen, der zweite Platz ist der erste Verlierer. Ne, so war es ungefähr. Oder ich hatte einen guten Freund, jetzt mal für die Junggebliebenen, muss ich ja auch die eine oder andere Geschichte erzählen. Ich hatte einen Freund, früher, da gab es ja bei den Handys noch keine Flatrate. Und da wurde jedes einzelne Telefonat bezahlt und die Handytelefonate waren sehr teuer. Und O2 hat damals die gewitzte Idee gehabt, eine sogenannte Homezone zu etablieren. Und zwar konntest du auf eine Adresse eingeben und konntest dann circa 10 Kilometer, je nach Sendemast, von dieser angegebenen Adresse aus Festnetz telefonieren. Hast also eine Festnetznummer gehabt und da hat das gegolten und das war deutlich günstiger. Und ich hatte einen guten Freund, der hat sich dann damals den Stadtplan von Kaiserslautern genommen. Da war das mit dem Internet noch so ein bisschen schwierig. Und hat dann mit dem Zirkel da dran gesessen und hat geguckt, welche Adresse muss ich angeben für die Homezone, damit ich sowohl zu Hause als auch in der Innenstadt weitestgehend mit Festnetznummer telefonieren kann und damit Kosten vergünstigt hat. Stunden hat der aufgebraucht damit und hat da investiert. Und das sind eben die Optimizer, immer mehr, da geht noch mal ein bisschen was. Und das sind häufig die erfolgreicheren Verhandler, die haben die besseren Ergebnisse, aber die Quote des Scheiterns ist auch sehr hoch, weil die sind nicht nur zu anderen hart, sondern auch zu sich sehr hart. So, und dann gibt es eben noch die anderen, die zu nachgiebig sind. Das sind die Satisfizer. Die sagen, Mensch, wenn wir freitags abends Mensch, ärger dich nicht spielen, dann geht es doch eigentlich nur um die Gemeinschaft, da geht es doch gar nicht um den Sieg. Ja, das ist doch viel schöner, dass wir dann als Freunde oder Familie gemeinsam sind und für dieses Wochenende überhaupt nicht gelaufen, wenn die Letzter werden. Ja, die gehen so nach dem Motto, lassen lieben Gott einen guten Mann sein durch die Welt, ja, oder Frau, und versuchen halt auf diese Weise möglichst viel auch Konflikte zu vermeiden und sind viel, viel schneller irgendwie zufrieden. Und das sind halt Menschen, die weitgehend schlechte Verhandlungsergebnisse erzielen und gleichzeitig aber halt nahezu immer eine Verhandlungseinigung treffen. Ja? Und da gibt es so einen schönen Satz, ne? Wenn du all deine Ziele erreichst, hast du sie zu niedrig gesteckt. Und das trifft meistens auf diese Personen zu, weil die sich eben die Ziele niedrig stecken oder eben zu schnell zufrieden sind, die Satisfizer. Deshalb merkt ihr, genau da beginnt professionelles Verhandeln, nämlich bei euch selbst. Verhandeln ist also weniger wie ein Kampf und vielmehr wie das Stimmen eines Instruments. Am Anfang klingt es schief. Und dann drehst du hier ein bisschen, drehst dort ein bisschen, hörst ein bisschen genauer hin, justierst nach. Und irgendwann entsteht eine Harmonie. Es ist nicht perfekt, aber bewusst. Und genau das ist Champions League. Denn Verhandeln ist kein Talent. Es ist ein Handwerk. Und einer meiner Lehrer, als ich an der Harvard University war und den Verhandlungskurs hatte oder einen meiner Verhandlungskurse hatte, der hat gefragt, is negotiation an art or a science? Also ist Verhandeln eine Kunst oder eine Wissenschaft? Er hat dann gesagt, the answer is yes. Also es ist beides. Und wir gehen mit unseren Verhandlungslehrgängen noch ein Stück weiter und sagen, nee, es ist ein Handwerk. Natürlich gibt es eine wissenschaftliche Grundlage, Gott sei Dank. Ja, und ich finde das immer sehr, sehr wichtig, dass Wissenschaft sich damit befasst. Und in Deutschland leider viel zu wenig mit professionellem Verhandeln. In den USA weit mehr. Aber hier eben zu erkennen, Verhandeln ist ein Handwerk. Und jedes Handwerk kannst du lernen. Schritt für Schritt, Verhandlung für Verhandlung. Deswegen jetzt auch nochmal, wie lernen wir das denn in unseren Verhandlungslehrgängen, die ich auch anbiete und in den Übungssimulationen, die wir machen. Und da ist es eben so, wir arbeiten nach der Action-Learning-Methode. Und bei der Action-Learning-Methode ist der Vorteil der, dass wir halt eben nicht vorbeten, wie etwas funktioniert, sondern wir setzen uns hin und üben am Fall. Und üben Fallsimulationen, die im besten Falle nichts mit dem zu tun haben, wie du in deinem Berufsleben durch die Welt läufst. Und dann machst du eine Lernerfahrung, am besten eben in der Gruppe. Und wir haben dann zum identischen Fall immer mehrere unterschiedliche Ergebnisse, Strategien, Dynamiken, die stattfanden. Und wenn der Fall verhandelt ist und du hast ein Ergebnis, was ja auch eine Nichteinigung sein kann, dann treffen wir uns im Plenum und besprechen die Ergebnisse und die Dynamiken und lernen so also doppelt und dreifach über eine angewendete Reflexion unseres Verhandlungsverhaltens und bekommen dann erst jeweils zum Fall passend einen Input. Und das macht eben, dass wir nicht nur viel schneller lernen, sondern auch viel tiefer und intensiver. Selbst wenn du keinen Lehrgang machst, kannst du schon besser lernen, wenn du unseren Verhandlungs-Performance Circle anwendest, den Andreas Winneler, zu dem es auch ein Interview gibt, in meinem Podcast letztlich etabliert hat. Und dieser Verhandlungs-Performance Circle besagt eben, wir gehen erstmal in eine gute Verhandlungsvorbereitung rein. Und eine gute Verhandlungsvorbereitung ist immer nur dann gut, wenn sie schriftlich erfolgt. Und dazu gibt es Checklisten und da kommen wir sicherlich auch noch zu in der einen oder anderen Folge. Was gehört zu so einer guten Vorbereitung überhaupt dazu? Der zweite Schritt ist die bewusste Durchführung der Verhandlung, prozess- und sachorientiert. Danach hören wir ja meistens auf, nach der Verhandlung. Aber nach der Verhandlung ist vor der nächsten Verhandlung. Und deswegen kommt ein dritter Schritt und das ist die Nachbereitung, professionelle Nachbereitung einer Verhandlung, die sogenannten Lessons Learned. Und diese Lessons Learned, die helfen dir dabei, sowohl das Gute zu identifizieren durch Reflexion, als auch das, was vielleicht nicht so gut lief oder diesmal nicht so gut lief. Und diese Erkenntnisse mit einfließen zu lassen und festzuhalten in die nächste Vorbereitung, also in die Vorbereitung deiner nächsten Verhandlung und dadurch immer besser und besser und besser zu werden. Das geht halt eben nur durch Seminare. Es ist ein absoluter Trugschluss, wenn du glaubst, dass du Verhandeln lernen kannst, indem du Bücher liest. Bücher lesen ist nicht verkehrt, man versteht dadurch auf einer kognitiven Ebene recht viel, aber der Kern professionellen Verhandelns ist tatsächlich das Üben und Reflektieren und das funktioniert halt eben nicht, indem wir nur ein Buch lesen. Deswegen, ganz, ganz wichtig, achtet darauf, dass im professionellen Verhandeln immer auch dieser Praxisaspekt relevant ist, dass es relevant ist, dass ihr wirklich Erfahrungen sammelt und diese Erfahrungen dann wiederum nicht einfach nur hin- und annehmt, sondern diese Erfahrungen reflektiert. Und so ist mir zum Abschluss auch nochmal wichtig, dich in die Prinzipien des Harvard-Konzeptes mitzunehmen, die Principled Negotiation, und dir die nochmal kurz vorzustellen, damit du eine Idee hast, was zum Handwerk des Verhandelns ebenso gehört. Ja? Und da ist einmal der Grundsatz: Unterscheide zwischen dem Verhandlungsgegenstand einerseits und der Beziehung zwischen den Verhandlungspartnern andererseits. Man nennt das Separate the People from the Problem. Allein das ist schon mal wichtig, zu erkennen, okay, wie bewerte ich das, worum es geht, und wie bewerte ich die Beziehung und welche Bedürfnisse und Interessen und Ziele habe ich im Zusammenhang mit der Sache und der Beziehung. Wir hatten da in einer der vorigen Folgen über die Strategien gesprochen, da spielt das beispielsweise eine größere Rolle. Dann das Thema: Konzentriere dich nicht auf Positionen, sondern auf die dahinterliegenden Interessen. Focus on interests, not positions. Ich stelle in meinen Seminaren immer gern die Frage: Was ist das für dich, Geld? Ist Geld für dich eine Position oder ein Interesse, also Geld zu haben? Ja? Und viele antworten darauf, es ist ein Interesse. Und das ist falsch. Meine Antwort lautet dann immer: Geld zu haben ist immer dann ein Interesse, wenn du darin baden möchtest. Weil ansonsten ist Geld ziemlich schmutziges Papier oder schmutzige Münzen und auch gar nicht so ansehnlich. Bedeutet, Geld zu haben, ist erstmal eine Position. Und die Frage ist dann eben, wie komme ich an das dahinterliegende Interesse? Zum Beispiel durch das Fragen von wozu oder wofür brauchst du das Geld? Und schon komme ich in einen Raum voller Möglichkeiten und Informationen. Das dritte Prinzip ist: Entwickle zuerst möglichst viele Optionen, bewerte und entscheide später. Also invent options for mutual gain. Das ist eben auch wieder wichtig. Wir bewerten viel zu schnell, was wir hören. Wenn jemand Vorschläge hat, Ideen hat und so weiter, sind wir viel zu schnell dabei zu sagen, weshalb irgendwas nicht funktioniert. Oder sind vielleicht manchmal auch zu begeistert ad hoc. Und das Wichtige ist erstmal zu sammeln. Klassisches Brainstorming oder andere Strategien. Es gibt ja ganz viele kreative Prozesse, die man da starten kann. Und essentiell ist eben, sich die Zeit zu nehmen, den Raum zu geben, erst einmal Ideen zu entwickeln, kreative Optionen zu generieren und diese nicht zu bewerten, sondern erstmal nur zu sammeln, um dann im Nachgang konstruktiv drauf zu schauen, okay, was bewerte ich wie? Aber eben später. Ja, das vierte Prinzip: Ziehe allgemeingültige Normen oder Grundsätze als objektive Entscheidungskriterien heran. Insist on using objective criteria. Schau also, was steht zum Beispiel im Gesetz? Oder welche Grundsätze möchten wir dem, um was es geht, zugrunde legen? Schaffe dir auch selbst Grundsätze, zum Beispiel aus deinem und dem Fairness-Verständnis des anderen heraus. Denn Fairness ist ja was rein Subjektives, aber wenn ich mit jemandem verhandle und die Person hat ein anderes Fairness-Verständnis als ich, rede ich super toll mit der Person gemeinsam aneinander vorbei. Und daher ist es eben so essentiell, auch hier darauf zu achten, schafft objektive Grundlagen. Und wenn es nur was Subjektives gibt, dann klärt, wie seht denn ihr das Ganze subjektiv, um euch dann auf etwas Gemeinsames zu einigen, wie ihr miteinander umgehen wollt, über was gemeinsam ihr sprechen wollt, denn sonst, wie gesagt, seid ihr missverständlich und redet aneinander vorbei. Ja, und dann haben wir noch den letzten Grundsatz: Entscheide dich für oder gegen eine Verhandlungsübereinkunft durch deren Vergleich mit deiner besten Alternative dazu. Develop your partner, make a deal that beat your partner. Und das heißt schlichtweg die Antwort auf die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich, wenn diese Verhandlung scheitert und wie viel ist das für mich wert? Und wenn du die Antwort auf diese Frage hast, dann weißt du immer, wann du Ja sagst oder wann du Nein sagst. Und deshalb ist es so wichtig, sich eben auch vor allem mit diesem Thema, aber auch mit allen anderen dieser Issues auseinanderzusetzen, um genau zu wissen, wie gehe ich die Verhandlung an, welche Haltung habe ich in der Verhandlung, wie schaffe ich es, Missverständnisse zu vermeiden und vor allem, wie schaffe ich es, nicht Ja zu sagen, wenn ich besser Nein sagen sollte und nicht Nein zu sagen, wenn ich besser Ja sagen sollte. Lass dir das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen, vielleicht auch mit der Aktivierungsfrage, wann war das denn das letzte Mal, dass du Ja gesagt hast, obwohl du besser hättest Nein sagen sollen, und dass du Nein gesagt hast, obwohl du besser hättest Ja sagen sollen. Dank dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.